Alles klar, da werden wir wieder. Hallo, hallo, willkommen zurück. Sorry, die Verspätung. Ich war ein bisschen angeschlagen tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen verkühlt. Ich habe den Schuss nicht gehört, dass der Sommer doch vorbei ist jetzt, glaube ich. Und man sich vielleicht ein bisschen dicker anziehen sollte. Und meine Stimme war, sag ich mal, nicht gerade so super und habe mir gedacht, hey, dann lasse ich das mal lieber mit dem Reden und warte mal noch ein paar Tage, bis das wieder funktioniert. Und ja, jetzt glaube ich, bin ich weitgehend über den Berg. Ich glaube auch nicht, dass man noch irgendwie Nasalität oder irgendwas hört. Einen Schluck Wasser. Ich wollte mal einsteigen mit einem kleinen Recap zur letzten Folge oder zu den letzten Folgen. Unter anderem über Spätzle gerantet. Und ich meine, wie Gott es so eingerichtet hat, am nächsten Tag, als ich die Folge ja online gestellt hatte, einen Tag drauf macht meine Mutter, was macht sie? Spätzle. Ja, Spätzle. Und ich meine, Spätzle gibt es bei uns eigentlich nur so oft, wie Jogi Löw eine neue Frisur bekommt. Höchstens alle 10 Jahre. Und die waren geil. Was soll ich sagen? Hat mir richtig getaugt. Also, es geht doch. Ist doch super. Ich hatte vielleicht auch einfach so lange keine mehr, dass ich vergessen hatte, dass sie tatsächlich gut sein können. Vielleicht war es auch das. Ja, also sie waren gut, ja. Es ist zwar immer noch so, dass ich sagen würde, nicht das Beste von Himmelsrand, aber auf jeden Fall genießbar und man kann sich drauf freuen. Also, so viel dazu. Und da schlagen wir gleich, weil wir gerade hier wieder bei den Schwaben sind, können wir gleich die Brücke schlagen zu dem zweiten Recap-Topic, den ich eben besprechen wollte. Dieser Games Engineering Kurs, wo ich ja Tutor mache. Ich hatte ja da die Tech 3 Engine vorgestellt und dass die Leute das eher nicht so kennen. Aber es gab tatsächlich eine Gruppe, die sich überlegt hatte, mit der Engine zu arbeiten, was ich ziemlich geil fand. Die möchten nämlich ein Hotline Miami in 3D bauen. also eine blutige Angelegenheit. Ich weiß nicht, vielleicht kommt dann irgendwie, ich hoffe, dass nichts irgendwie passiert und dann kommt in den Medien, ja, selbst an der Hochschule München wird hier irgendwie, werden solche Killerspiele gelehrt zu bauen und ja, oh Gott. Aber gut, ich meine, es ist, was es ist, genau. Und derjenige, der das vorgeschlagen hatte, und auch gedacht hat, er könnte die ITEC 3 Engine vielleicht einsetzen, er und sein Team. Ja, es war der Schwab, es war der mit der Maß. Also ich hatte ja schon angekündigt, ich glaube, dass der cool ist und jetzt ist er endgültig im Pantheon der coolen Leute bei mir aufgenommen worden. Allein dafür, dass er das sich überlegt hatte. Und das Ding ist aber, da kam ein weiteres Teammitglied hinzu. Also alle waren eigentlich okay damit, eventuell ITEC 3 zu nutzen und sich das mal anzuschauen. Und ein weiteres Teammitglied ist dann dazugestoßen und hat dann gemeint, ja, nee, ohne mich. Also wenn ITEC 3, dann bin ich raus. So. Das war ganz interessant, diese Dynamik, weil, ich sag mal so, normalerweise würde ich persönlich nicht in eine Gruppe dazustoßen als Einziger und dann sagen, ach ja, übrigens Leute, wir machen das jetzt so, ihr richtet euch aber nach meinen Wünschen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich könnte das verstehen, wenn ich schon Vorarbeit geleistet hätte und ich das Projekt sozusagen initiiert hätte. Also wenn ich derjenige gewesen wäre oder wenn die Person, sagen wir mal aus Sicht dieser Person, wenn diese Person schon Vorarbeit irgendwie Code geschrieben und Modelle gebaut hätte und in irgendeiner Weise schon sozusagen da emotional involviert war und da auch wirklich schon Vorarbeit geleistet hat. Aber das war ja nicht der Fall. Und deshalb fand ich das ganz interessant. Und die anderen Gruppenmitglieder, also auch derjenige, der eigentlich die Idee hatte mit Hotline Miami, also der Schwab, sorry, okay, das klingt so ein bisschen abwertend. Derjenige, der, ihr wisst schon, der Schwabe halt. ja, fand ich ein bisschen krass, dass der sich dann da auch so untergeordnet hat anscheinend und das gar nicht irgendwie... Ja, also da gar nicht für seine, also so kam es mir vor, so für seine Dinge, für sein Bestreben oder für seine Ideen eingetreten ist. Finde ich ziemlich krass, weil ehrlich gesagt, das ist einer der Dinge, die mich an Gruppenarbeiten persönlich auch immer ein bisschen genervt haben, dass man eventuell jemanden dabei hat, der irgendwie so ein bisschen schwierig ist und dann so ein bisschen das Heft an sich reißen will. Ja, interessant. Aber ich bin gespannt. Also es sieht jetzt nicht danach aus, dass sie ITAC nehmen, also keine Gruppe nutzt das, was mich natürlich sehr traurig macht. Aber man kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen. Nee, ich meine, ich bin da niemandem böse. Ich kann es auch verstehen, ehrlich gesagt, wenn man lieber das Ganze mit Unreal Engine zusammenklicken möchte. Ich finde halt nicht, dass dann da irgendwie, dass das Fach dann nicht Games Engineering heißen sollte, ist meine Meinung. Aber gut. Okay, das war der Recap. Und ich möchte heute tatsächlich, und das ist unfassbar, dass es so lange gedauert hat, ein bisschen über Python reden. Ja, die Programmiersprache Python. Weil in der Vergangenheit war es immer so, wenn ich irgendwie mit Python zu tun hatte, hat es mich immer aufgeregt und hatte dann schlechte Laune. Und es begab sich, dass sich das Ganze wiederholt hat. Wir haben in einem Fach eben in einer Gruppenarbeit müssen wir mit Python arbeiten. Und genau, da muss eine Ameise muss in einem Spielfeld, in einem Tilegrid, in einem rechteckigen Spielfeld, muss dort zu Nahrung finden und diese Nahrung dann einsammeln. Und da ging es jetzt eben im ersten Schritt darum, so eine Random-Funktion zu nutzen, um die Ameise random von Teil, was heißt denn das auf Zelle, von Fliese zu Fliese zu bewegen, um dann eventuell die Nahrung zu finden und einzusammeln. Und das ist natürlich Quatsch, also nicht sehr effizient, das kann ja passieren, dass sich die Ameise bei einer random Funktion praktisch ständig im Kreis dreht. Und dann der zweite Schritt wäre eben gewesen, das Ganze mit A-Star zu implementieren, also so ein Pfad-Wegsuch-Algorithmus, der auf jeden Fall auch immer den, wenn es einen gibt, auf jeden Fall den optimalen Pfad von A nach B findet, durch ein Labyrinth, sage ich jetzt mal, weil in dieser Welt sind auch Wände drin, wo die Ameise eben nicht durch kann. Und ja, ich habe dann einmal angefangen, das zu implementieren und ich muss sagen, ich bin einfach sehr unglücklich mit Python, weil ich brauche Typen. Wenn ich nicht sehe, irgendwie da kommt eine Liste zurück in der Funktion und in dieser Liste wird alles mit List Comprehension, also eine 2D-Liste mit List Comprehension zusammengebastelt und da sind dann irgendwelche Tupel drin und ich weiß nicht, was in den Tupeln drin ist. Es macht mich einfach wahnsinnig. Ich finde, dass Typen einfach, also wirklich ausgeschriebene Typen, sind ein wahnsinnig gutes Mittel, um Code zu kommunizieren, was eigentlich passiert in dem Programm. Ich brauche mir die Funktion oft gar nicht anschauen, wenn ich nur sehe die Methoden- oder Funktionssignatur, wenn ich sehe, was kommt denn da rein für Typen, was frisst diese Funktion oder Methode, wie heißt die Funktion oder Methode und was gibt sie zurück. Ja, dann reicht mir das oft schon, um das Interface zu verstehen. Und so muss ich ja wirklich eigentlich reinschauen, wenn irgendwie eine Liste zurückkommt, eine 2D-Liste oder ja, also ich weiß es ja nicht mal, ob da eine Liste zurückkommt. Ja, und jetzt werden einige sagen, ja, aber man kann ja so Typen, so Annotationen bei Python inzwischen hinzufügen, dass man sieht, was für ein Typ das ist. Ja, kann man, aber es macht niemand. Und dadurch, dass es halt nicht erzwungen ist, ist es halt meiner Meinung nach völlig nutzlos. Das bringt mich auch zurück zu dem Thema, was geht es denn eigentlich beim Programmieren? Ich habe meistens irgendwelche Input-Daten, die vom User dem Programm gegeben werden. Und diese Daten werden transformiert und dann bekomme ich einen Output. Es geht darum, auf Daten zu arbeiten. Es geht um Datentransformation. Warum sollte ich mich des Features berauben, in meinem Programm klarzumachen, wie Daten in meinem Programm interpretiert werden? Ist es ein Integer? Arbeite ich mit einer Liste von Integern? Arbeite ich mit ich weiß auch nicht, ist das eine Hashmap, also ein Dictionary in Python wäre das? Mit was arbeite ich denn eigentlich? Weil wenn ich irgendwie einen Pointer zurückgebe, was ist denn meine Datenstruktur dahinter? Wie ist denn mein Datenlayout und so weiter? Und ja, wenn ich das nicht habe, ich finde das einfach wahnsinnig quatschig, dann irgendwie von einer Programmiersprache zu reden, die General Purpose ist. Ich finde, das macht Sinn für sehr domänenspezifische Anwendungen, wenn ich zum Beispiel eine Skriptsprache habe für ein, sagen wir mal, Computerspiel. Zum Beispiel so Adventure-Spiele wie diese LucasArts Adventure. Da wurde ja die Scum-Skriptsprache entwickelt dafür. Und ich meine, da gibt es auch keine Typen. Ihr könnt das gerne mal googeln. oder ich verlinke das mal. Es gibt auch von Ari Wilmunder, heißt der, glaube ich, der hat so ein Scum-Tutorial geschrieben für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von LucasArts damals oder Lucasfilm Games, so wie das initial hieß, diese Firma, wie mit Scum programmiert wird. Und das ist eben ganz interessant, weil man sieht eben, dass es komplett ausgerichtet ist auf meine Actor, also meine Figuren in der Welt zu bewegen und vor allem diese Dialogsysteme, diese Dialogbäume zu implementieren. Das heißt, ich weiß schon meistens, mit was ich da arbeite, mit welchen Datentypen, weil das einfach so eine Handvoll ist, ja. Und wenn ich jetzt aber anfange, irgendwie General Purpose, eine Skriptsprache für General Purpose Geschichten zu benutzen, ich meine, klar, mit JavaScript ist das Gleiche im Prinzip. Ich komme halt mit JavaScript oft besser zurecht, weil das halt oft um so Webgeschichten geht. Da weiß ich dann auch oft, um was es geht. Da mache ich halt kein KI oder kein Game Programming wirklich damit. Okay, ja, ich weiß, es machen viele. Ich mache es halt nicht, ja. Aber in Python ist es ja so, das krallen sich die Leute und sagen, ja, damit mache ich jetzt einfach alles. Und ich finde, das ist einfach Quatsch. Also ich finde, Wegwerfprogramme sind okay mit Python, ja. Aber nicht ernsthaft große Programme, die über längeren Zeitraum funktionieren sollen. Und ich finde es ganz witzig. Ich habe nämlich in meiner Rage, habe ich einem guten Kumpel geschrieben, habe gesagt, hey, ich finde Python einfach, ich hasse es, ja. Und ich will einfach mein C haben und mein C++. Und mein Kumpel hat dann zurückgeschrieben, ja, ich verstehe nicht ganz, warum du dich so aufregst. Warum nicht beides genießen? Nur weil man das eine gut findet, muss man das andere ja nicht schlecht finden. Und ich habe dann zurückgeschrieben, ja, das ist es ja gerade. Das ist ja das Problem. Ich kann es einfach nicht genießen. Ich will es ja. Ich will es ja versuchen. Ich probiere es immer wieder und jedes Mal rege ich mich auf. Ja, das war sehr, sehr unterhaltsam. Ja, und ich fühle mich da ist so eine Alienation irgendwie, die da stattfindet, weil so viele Leute eben voll auf Python schwören, so, ich mache alles in Python und so, oh Gott, bleib mir weg mit C oder C++ oder irgendeiner anderen Sprache, ich mache alles in Python. Und da denke ich mir immer so, oh nein, du weißt ja gar nicht, was du verpasst. Anderer guter Kumpel hat dann gemeint, ja, Skript, so dynamisch typisierte Skriptsprachen sind halt geil, wenn man Code schreibt, der halt nur einmal läuft. So ein Scraper irgendwie, der oder irgendwas, der ID3-Tags aus MP3-Files entfernt oder hat auch gemeint, ist auch gut für Sachen, die man halt eben einmal schreibt und dann nie wieder lesen muss. Und ich finde, da hat er recht. Ich finde, das ist genau eigentlich, das ist schon ein guter Grund. Das ist so ein Ding, was du dir halt schreibst, um so nervige Tasks mal zu automatisieren. Ja, so kleine Tasks, die irgendwie so Dateien umbenennen, Dateien rumkopieren, wie gesagt, Dateien vielleicht mal modifizieren, Dateinamen ändern, irgendwie sowas, ja. Aber nicht irgendwie, um jetzt wirklich mehrere Files anzulegen und dann mehrere Klassen und so. Das ist einfach, also halte ich einfach für Unsinn und denke, dass da einfach, also dann von mir aus auch Java, ja. Also Java ist einfach eine legitime, eine ernstzunehmende Programmiersprache. Das ist eine echte Programmiersprache für mich. Auch wenn ich jetzt nicht so der Ultra-Java-Nerd bin, aber immer wenn ich mit Java arbeiten wollte oder musste, erstens konnte ich Fremdcode immer lesen. Also wirklich eigentlich immer. Und es war auch irgendwie immer einfach nach längeren Zeit, also wie Radfahren. Es war immer wieder easy einzusteigen. Nach 2 Tagen war ich eigentlich wieder relativ flüssig darin. So 2-3 Tage und dann zack, bumm, alles wie damals. Okay, ein paar Sachen haben sich geändert, die schaut man sich halt dann an. Aber allein dadurch, dass es einfach ein funktionierendes Typsystem gibt in Java, ist diese Sprache für mich so viel wertvoller. Ja. Ach ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, die Ausführgeschwindigkeit von Java im Vergleich zu Python ist auch um Vielfaches höher. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die JVM beeindruckt mich dann doch immer mal wieder. Okay, auf Mastodon habe ich dann auch einen kleinen Rant rausgehauen, den lese ich jetzt einfach mal vor. Ja, zwei Casks oder 3 Episoden dieses Podcasts wurden ja von Apple schon geflaggt als Explicit Language. Deshalb, die Brücke ist schon abgebrannt, was irgendwie saubere oder clean Language angeht. Deshalb lese ich das jetzt hier einfach mal vor. Da habe ich dann nämlich geschrieben, okay, fuck it. I'll rewrite the Python code and see. Python is just an abysmal piece of shit. I need fucking types and not some fancy one-liners that let me initialize 2D arrays. I'd rather type out a few lines and be able to debug it. Good Lord. Das hat dann ein bisschen, ist auf Resonanz gestoßen, sage ich mal. Und ich wollte es eigentlich zuerst wieder löschen, weil ich mir gedacht habe, ah, ich will eigentlich raus aus diesem, immer diese, ich bin so impulsiv und ich muss doch daran arbeiten, das nicht immer so raus zu posaunen. Aber dann hat sich tatsächlich darunter eine ganz interessante Diskussion entspannt und ein paar gute Argumente, die wirklich sehr, ja, für mich viel Sinn gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, dann lasse ich es halt so drin, weil sonst, glaube ich, sind ja die ganzen Kommentare auch irgendwie so ohne Kontext. Und ja, da hat eben einer schreibt zum Beispiel, also ich nenne jetzt keine Namen, weil man findet diesen Post, wenn man das unbedingt wissen will, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern diese Personen mit mir assoziiert oder diesem Podcast assoziiert werden möchten. Deshalb sage ich jetzt immer einer oder eine oder so. Genau, schreibt eine Person, dass sie findet, dass Python gut ist für Cross-Platform-Scripting. Das heißt, das, was du eigentlich mit Shell-Scripts machen würdest auf macOS oder eben irgendeinem Unix-basierten System, also wie Linux oder FreeBSD oder was auch immer, dann funktionieren die halt nicht out of the box unter Windows. Und das ist halt ganz cool, wenn man Python hat, weil dann schreibt man es halt in Python und dann ist es eigentlich gegeben, dass es auf allen Plattformen läuft. Da gibt es noch ein kleines Gotcha, würde ich sagen. Darauf kommen wir später zu sprechen. Er schreibt noch, Python ist gut für Quick and Dirty Script Tasks, also eigentlich das, was mein Kumpel schon in mir über WhatsApp auch geschrieben hat. Ja, aber er sagt auch, dass Python 3 eben sehr stark versucht, eine echte Programmiersprache zu sein. Und im Vergleich zu Python 2, was eher noch so eine Scripting-Language gedacht war und vor allem der Clash zwischen Python 2 und 3 wird immer mal wieder offensichtlich, was dann nervig ist. Jetzt muss ich mal kurz lesen. Depend on anything that's not in the STB lab. Oh ja, er schreibt noch, Package Management in Python kinda sucks. Und er schreibt, okayish with virtual envs, but that's just an extra step that shouldn't be needed. Und ja, Mann, du sprichst mir, lieber Mensch, ich weiß, wer du bist, aber ich, wie gesagt, wegen Datenschutz und so weiter, nenne ich jetzt deinen Namen nicht, aber ja, falls du das hörst, ich liebe dich. Genau das sehe ich nämlich auch so. Ich kriege immer diese Kommentare, oh, der Package Manager, oh, er ist so wunderbar, oh, dieser tolle Package Manager in Python, oh, und in C++ und C gibt es kein Package Management und so. Ich denke mir so, okay, ich vermisse eigentlich keinen Package Manager. Was ist mit den Leuten los, die ganze Zeit immer, es gibt ja keinen Package Manager, oh, ich brauche einen Package Manager. Eine Programmiersprache sollte Package Management agnostisch sein und sollte nicht irgendwie nur funktionieren können, weil es ein Package Manager gibt. Also das ist einfach kompletter Unfug, ja. Gut, da habe ich jetzt natürlich wahrscheinlich die ganzen Rust-Leute auch an der Backe mit dieser Aussage, aber die ignorieren wir jetzt einfach mal, weil die sind sowieso immer viel zu laut. Regen mich auf. Anderes Thema. Machen wir mal eine extra Folge. Glas Wasser. Ich habe einfach so oft die Erfahrung gemacht, dass irgendwelche Paketkonflikte kommen und dann, ja, da musst du halt hier, nimm halt Conda oder was auch immer. Ja, nehme ich jetzt auch und damit geht's auch. Aber selbst jetzt habe ich es geschafft auf meinem Linux, weil ich eben jetzt ja dann doch, kommen wir noch drauf, ich habe dann weiter in Python den Code geschrieben. Ich habe es nicht in C portiert. Warum, sage ich noch. Spoiler Alert, weil ich kein Arsch bin oder zumindest versuche. Diese Package Management-Geschichte nochmal und virtuelle Environments. Ich habe es irgendwie geschafft, auf meinem Linux zweimal Miniconda zu haben und jetzt konflikten die und geben mir komische Error-Messages und jetzt bin ich dabei, das alles aufzudröseln, was ich da wieder verbrochen habe. Und das ist ständig. Das passiert mir ständig mit Python. Das nervt mich einfach so. Was ist denn der Vorteil davon? Ich bin ganz ehrlich, ich finde CMake auch nicht super. Aber ich komme damit einfach besser klar als mit jedem fucking Python Package Manager, Virtual Environment, bla bla bla. Es regt mich einfach auf. Ja, wie sagt man denn da, um das noch ein bisschen jugendfrei zu halten. Dieses Abgehen auf diesen Package Manager, das verstehe ich einfach nicht. Naja, muss ich jetzt erstmal zu mir kommen, weil das ist einfach, ja. Aber der, wie gesagt, diese Person spricht mir da aus der Seele, das ist aus der Seele, von der Seele, egal, ihr wisst, was ich meine. Naja, was kommt noch? Oh, ja, hier, apropos, weil ich ja gesagt hatte, achso, nochmal zum Package Manager, genau, das geht einfach sehr oft nicht gut. Und auf der anderen Seite, wirklich, manchmal nehme ich mir C-Programme, die 25, 30 Jahre manchmal alt sind. Da ist ein Make-File dabei. Ich gebe einem Make und es baut mir das Programm. Und ich kann starten. What the fuck? Kein Package Manager, nichts. Okay, manchmal muss ich dem Make-File irgendwie noch sagen, bitte nehmen einen C-Standard von 19, diesen 89er C-Standard und nicht den neuesten, weil dann vielleicht ein paar Konflikte auftreten können. Gut, okay, alles klar, aber das war es dann auch schon. Und dann läuft das Ding. Und ich kann es debuggen, ich kann alles machen damit. Und es ist einfach so oft der Fall, dass, also dann muss man ja nur mal auf ein beliebiges GitHub-Projekt gehen, irgendein Python-Ding. Und dann geht was nicht und dann schaut man in die Issues und dann ist alles voll von irgendwie, ja, hier die Dependency XY und, ah, ja, hier, dann nimm doch diese Ding.txt, Requirements.txt und dann, ah, ja, aber das crasht jetzt auch und läuft auch nicht durch. Wirklich, also, und wer was anderes behauptet, der lügt einfach. Das ist einfach immer ein Abfuck. Okay, so viel dazu. Dann kommen wir weiter. Genau, einer schreibt dann nämlich, dass es so blöd ist, dass Microsoft eine, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Microsoft liefert mit einem Default Windows Install so eine Python-Exe aus. Und diese Python-Exe ist nur eine Hülle, die dich weiterleitet in den Microsoft Store, um von dort Python runterzuladen. Das ist dumm. Also das ist wirklich dumm. Hallo, falls hier jemand zuhört von Microsoft, wessen bescheuerte Idee war das denn? Ich weiß noch, das ist jetzt schon eine Weile her, da hatte ich irgendein CMake-Projekt und das war übrigens kein C++-C-Projekt, das war schon Python, aber irgendwie haben die CMake benutzt und da lief dann Python. Die haben halt Python gestartet, um irgendein Skript dann laufen zu lassen, um irgendwas runterzuladen, keine Ahnung. Und ich habe halt Python installiert von python.org und hat das dann auf meinem Rechner und CMake hat halt konsequent diese Python-Exe von Microsoft, diese Hülle, diese Stub-Exe ausgeführt und hat gesagt, ja, hier geht irgendwie nicht. Ja, warum geht's nicht? Weil sie halt diese Exe nichts anderes macht, als auf den Microsoft-Store weiter zu verleiten. Also das ist ja wirklich, also jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, ja, aber das ist ja ein Microsoft-Windows-Problem. Ja, ist richtig, aber trotzdem habe ich die Probleme nicht, wenn ich nicht Python benutze. Meine Güte. Naja, es hat mich ewig gedauert, ewig gebraucht. Hat mich ewig gedauert, oh Gott, mein Deutsch. Es hat mich sehr lange gebraucht. Ich habe dann nämlich versucht, diese Python-Exe, diese Microsoft-Hülle da oder diese Pseudo-Python-Exe zu löschen. Geht natürlich nicht, ja. Es ist zwar nur mein Rechner und ich bin Admin, aber es geht irgendwie nicht. Und Pfade umbiegen in den Systemvariablen, irgendwie hat alles nichts gebracht. Er hat immer diese Python-Exe von Microsoft genommen und irgendwann, ich glaube, ich habe aufgegeben oder habe es dann irgendwie geschafft. Ich weiß nur, ich war kurz davor, meinen Rechner aus dem Fenster zu schmeißen. Das war hart. Naja, also ich versuche, Python zu vermeiden, soweit es geht. Ich habe noch mit einer Kollegin gesprochen aus der Uni, mit der ich auch ein Praktikum mache zusammen und die eben auch gemeint hat, ja, sie mag Python zu schreiben, aber sie mag das nicht, das von anderen zu lesen. Und das fand ich, ja, das fasst eigentlich nochmal ganz gut zusammen. Das ist wieder so der Rückschluss zu dem, was mein Kumpel auf WhatsApp geschrieben hat. Ja, ist halt eine Wegwerfsprache. Übrigens, die Blender-Plugins muss man ja auch mit Python schreiben. Da war ich nie so ganz glücklich drüber. Aber das ist der einzige Grund, warum ich freiwillig Python schreiben würde und auch schon geschrieben habe, ist für Blender-Plugins. Für Exporter oder Importer von Modellformaten. Aber auch da würde ich mir wünschen, also vielleicht gibt es das ja sogar, kann mir vielleicht jemand sagen von den Zuhörern, vielleicht gibt es da tatsächlich ja auch eine C-API oder C++-API wie bei Maya, was ich um einiges angenehmer finde. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja, ich glaube, das waren meine 2 Cents, sagt man im Amerikanischen, oder? Zu Python. Das ist einfach nicht meine Sprache. Ach so, nochmal zurückzukommen. habe ich es denn jetzt umgeschrieben in C, weil ich ja in einem sozialen Netzwerk Mastodon habe ich ja meinen Unmut geteilt und gesagt, ich mache jetzt einen Rewrite in C. Habe ich jetzt nicht gemacht, ich war kurz davor, aber das Ding ist, dass meine Teammates, es ist ja eine Gruppenarbeit, eventuell keinen Bock darauf haben, dass jetzt einer rogue geht und anfängt, das Ganze in C++ umzuschreiben. Und deshalb habe ich gesagt, habe ich gestern um 10:30 habe ich mich nochmal hingesetzt und gesagt, habe mir nochmal ein Herz gefasst, habe gesagt, okay, komm, jetzt setze ich nochmal hin, Michi, und versuche das A-Star zu implementieren. Ich habe es hingekriegt, ich war dann um 2:30 fertig, glaube ich. Hat mich wirklich viel Zeit gekostet eigentlich, wenn man ehrlich ist, aber es funktioniert jetzt. Es gibt noch einen Bug, die Ameise läuft noch nicht den ganz optimalen Weg, aber sie findet zumindest auf Anhieb immer den richtigen, also einen Weg. Er ist ein bisschen teurer, als er sein sollte, also es braucht mehr Iterationen, als sein sollten in bestimmten Fällen, und da weiß ich jetzt noch nicht. Aber da habe ich jetzt meinen Teammates gesagt, ich habe ihnen heute Morgen ein Update gegeben zu meinem Code und sie ein bisschen da eingewiesen und gesagt, falls ihr Bock habt, dürft ihr gerne mal drüber steppen, euch das anschauen. Und ja, also ich werde es mir natürlich auch noch anschauen, aber ich bin ein bisschen müde jetzt und vielleicht heute Abend dann wieder. Aber gut, ich meine, ja, jetzt ist es halt so, ich werde jetzt versuchen, das durchzuziehen, eben in Python. Ich habe allerdings schon mal geschaut, in dem Praktikum muss man später, also es ist eigentlich alles reibungslos möglich, das nach C zu portieren oder C++, egal. Die einzige Hürde wäre, im späteren Tasks muss man PyTorch benutzen. Aber ich habe gesehen, es gibt eben Binding, beziehungsweise einfach, man kann PyTorch, unten drunter läuft ja, ich vermute mal, einfach auch C oder C++-Code. Und man kann das als LibTorch zu seinem C- oder C++-Programm eben dazu linken. Und ich habe das gestern einfach mal ausprobiert, habe mit Homebrew LibTorch auf mein Mac geladen, runtergeladen und dann so ein kleines CMake-Test-File geschrieben, wo ich eben eine Executable baue und LibTorch da dagegen linke und das mal einfach starte und das funktioniert. Und ich, so wie ich das sehe, sind alle Funktionen dann auch verfügbar. Also wenn es hart auf hart kommt und ich wirklich gar nicht mehr auf Python klarkomme, dann würde ich zumindest meinen Teammates vorschlagen, ob ich vielleicht mal eine Version in C schreiben kann. Einfach nur, dass ich weiterkomme. Ich bin schon sehr langsam in Python, muss ich sagen. Es ging jetzt schon, um mal Python ein bisschen Credit zu geben. Es hat schon funktioniert. Ich habe jetzt leider auch wieder dieses Problem mit den mehreren Environments und irgendwie doppelte Miniconda-Installation. Aber ja, ich hoffe, dass ich das jetzt einfach gefixt kriege. Das sind einfach diese Sachen, mit denen will ich mich eigentlich nicht beschäftigen. Und mit denen habe ich komischerweise in C und C++ nie Probleme. Ich weiß auch nicht. Es ist komisch. Ich finde das alles, ich habe das Gefühl, dass eben viele Coder anfangen mit Python und denken, das ist gut so. Das ist, wie es funktionieren sollte, aber das ist halt Bullshit. I hate to break it to you, but ja, kommt mal klar auf euer Leben. Nee, Schmarrn. Okay. Ja. Das war's für heute und ich hoffe, das nächste Mal, nächsten kommender Donnerstag wieder pünktlich, muss ich mal schauen. Ich darf halt nicht krank werden, weil sonst ist wirklich mein kompletter Terminplan eigentlich gesprengt und ja, aber ist so. Manchmal ist es so, jetzt gibt es halt eine Sonntagsfolge. Ich weiß nicht, ob die heute was zum Einschlafen ist, keine Ahnung, aber vielleicht morgen für die Fahrt in die Arbeit oder so. Alles klar, haut rein, meine Lieben, und macht's gut. Adieu.